Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Ich begrüße Sie zu Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Frei und solidarisch, Christen in Verantwortung für Europa, das ist das Leitwort des 17. Internationalen Renovabis-Kongresses in Freising, an dem Experten aus Kirche, Politik und Gesellschaft teilnahmen, um knapp ein Vierteljahrhundert nach der Wende Bilanz zu ziehen und darüber zu sprechen, wie Europa im Nachwendeprozess gestaltet wurde. Wir sprechen mit interessanten Gästen in dieser Sendung, die auch am Kongress teilnahmen. Am Mikrofon begrüßt Sie Bernd Knopp. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Frei und solidarisch, Christen in Verantwortung für Europa. Das ist das Leitwort des 17. Internationalen Renovabis-Kongresses in Freising, an dem Experten aus Kirche, Politik und Gesellschaft teilnahmen. Dr. Christoph Dahm ist verantwortlich für die Organisation des Kongresses und jetzt sitzt er bei mir im Studio. Ich grüße Sie, Herr Dr. Dahm.
Ich grüße Sie auch, hallo.
Die europäische Wende mit dem späteren Zusammenbruch der Sowjetunion, die jährt sich ja im kommenden Jahr zum 25. Mal. Da fragen sich viele, warum haben Sie bereits jetzt vor dem Jubiläum dieses Thema auf die Tagesordnung des Kongresses gesetzt?
Ja, wie Sie schon sagten, es jährt sich zum 25. Mal. Aber was eigentlich genau? Wir müssen etwas aufpassen dabei, dass wir Deutschen nicht nur den Blick auf das markierende, eigentlich entscheidende Ereignis für uns, den 9. November 1989, den Fall der Berliner, die Öffnung der Berliner Mauer, legen, sondern es sind ja eine ganze Reihe von Prozessen, lange Entwicklungen, die dem voran gegangen sind. Ich erinnere da vor allem an die Entwicklungen in Polen in den 70er und 80er Jahren mit Solidarność, ganz wichtig für uns Christen natürlich, die Wahl von Papst Johannes Paul II. Im Oktober 1978, die, wie ja manche sagen, den ersten Stein aus der Berliner Mauer schon gebrochen hat. Mhm. All diese Entwicklungen, die dann auch in den anderen Ländern des sogenannten Ostblocks sich auch fortgewirkt haben, Charta 77 in Tschechien, Umwandlungsprozesse in Ungarn und sind wir nochmal im Jahr 1988, es gab dann im August und September, wir Deutsche haben natürlich erlebt haben, Fernsehbilder vor Augen in Prag, dann in Ungarn, wo die Grenze zwischen Ungarn und Österreich, der Zaun zerschnitten wurde. All das mehr zeigt also, es hat schon vorher begonnen und ging, wie Sie auch selber sagten, Zerfall der Sowjetunion auch weiter. Insofern haben wir durchaus das Recht, schon jetzt im Jahre 2013 auf dieses Ereignisjahr 2014 hinzuweisen und vorab hinzuweisen. Ein langer Prozess war es damals und 25 Jahre sind noch nicht abgeschlossen. Es geht auch weiter. Was ist daraus geworden?
Und viele Teilnehmer waren vor Ort, nämlich über 300 aus 27 europäischen Ländern. Sie haben dort diskutiert. Es wurde über die Nachwendeprozesse auch gesprochen. Können Sie erklären, welche Facetten im Speziellen beim Kongress erörtert wurden?
Ganz wichtig ist es dabei, und das war eigentlich auch das Grundanliegen, was waren damals die Wünsche und Hoffnungen? Die Menschen wurden ja frei, sie haben die Freiheit ersehnt, aber was ist aus dieser Freiheit geworden? Worauf ging die Freiheit dann hin? Haben die Menschen wirklich Freiheit im Persönlichen und aber auch vor allem im Wirtschaftlichen und Finanziellen dann gewinnen können? Es gibt ja das Stichwort von der Marktwirtschaft ohne Attribute und das ist ein ganz schwerwiegender Punkt. Die alten Wirtschaften und der alte Staatssozialismus ist zusammengebrochen, aber was ist an die Stelle dessen getreten? Oft ein sehr zügelloser Kapitalismus und das hat die Menschen verunsichert. Die Freiheit hat also tatsächlich nicht eine echte Befreiung gebracht und da genau ist der Punkt, wo wir dann auch angesetzt haben beim Kongress, frei und solidarisch. Es kommt darauf an, das ist halt unsere Meinung, speziell eben als Christen, als katholische Christen, aber auch Christen der anderen Konfessionen natürlich, dass wir sehen, dass aus christlichem Bewusstsein heraus zur Freiheit eben auch die verantwortete Freiheit gehört. Das ist übrigens auch das Stichwort, unter dem Kardinal Marx dann seinen Vortrag gehalten hat. Mhm. Freiheit ist mit Verantwortung verbunden und das war ein ganz wichtiger Punkt für uns beim Kongress, zu zeigen, dass Christen damals wie heute aufgefordert sind, diese Gesellschaften und ihre Veränderungen zu prägen, zu formen. Das ist eine Aufgabe, die uns weiterhin aufgetragen ist.
Ich glaube, diesen zügellosen Kapitalismus, den Sie eben angesprochen haben, den würde auch Papst Franziskus mit Sicherheit geißeln. Ja. Er soll zum Kongress ein Grußwort geschickt haben, ist das korrekt?
Das ist richtig. Wir haben uns darüber sehr gefreut, dass er das gemacht hat. Er hat in diesem Grußwort einmal natürlich das Thema ganz kurz aufgegriffen, hat aber, was uns natürlich auch sehr gefreut hat, die Tätigkeit von Renovabis, das ist ja diesem Jahr, wir haben ja 20-jähriges Jubiläum, ausdrücklich gewürdigt und das Engagement von Menschen in Deutschland für ihre Mitchristen im Mittelosten, Südosteuropa hervorgehoben. hervorgehoben und uns damit ermutigt, natürlich auch weiterzumachen in unserem Auftrag.
Wird es Zeit, dass der Heilige Vater auch Renovabis mal besucht?
Ja, das wäre sicher schön, aber ich denke, wichtig ist, dass wir diese Signale überhaupt erhalten, um unsere Arbeit damit fortzusetzen, die ja, wie Sie ja eben gesagt haben, von 300, es waren dann am Ende sogar über 350 Teilnehmern, doch sehr gewürdigt worden ist, aus insgesamt dann auch etwas mehr 30 Ländern, also wir sind schon sehr stolz darauf. Es sind viele Teilnehmer, die immer wieder kommen, aber auch gerade in diesem Fall, diesem Kongress hatten wir wieder auch viele junge, neue Gesichter und ich denke, es ist uns gelungen, da doch dieses weite Netzwerk, was Renovabis gespannt hat, noch weiter zu knüpfen, hier Menschen zusammenzubringen, auch neue Projekte, neue Ideen zu entwickeln und natürlich auch, das ist schließlich auch das Ganze der Sinn des Kongresses, das Thema selber den Menschen nahe zu bringen und auch damit verbunden natürlich auch die Vorstellungen, Nöte und Probleme, die die Partner aus den Ländern, die hier zu Gast waren, beim Kongress dann zu Gehör zu bringen.
Jetzt dauerte dieser Kongress 3 Tage. Kann man da abschließend eigentlich von einem Ergebnis sprechen? Gab es da sowas?
Ergebnis, sagen wir es mal so, es ist schwierig. Man kann bei diesem weit gespannten Thema, und da knüpfe ich an das an, was ich eingangs gesagt habe, sicher davon ausgehen, dass die Dinge eher offen sind, wie eigentlich auch die zukünftige Entwicklung Europas, hoffentlich unter durchaus christlichem Motto, ja auch noch sehr offen ist. Wir wissen ja alle nicht, was die nächsten Jahre und Jahrzehnte bringen werden. Die Rede war ja und war unter anderem, das Stichwort ist Kongress auch gefallen, ist Europa auf dem Weg hin, entchristlicht zu werden, verliert Europa seine christliche Wurzel. Und da gab es doch vehementen Widerspruch. Ich möchte da erwähnen, den Europaabgeordneten Bernd Possel, der am letzten Tag gesprochen hat. Er nannte es einen doppelten Irrtum. Der eine bestehe darin, dass Europa von heute einfach als eine Fortsetzung des christlichen Abendlandes betrachtet werde. Das ist es einfach nicht mehr. Das andere ist aber auch, wie er sagte, dass es eine Art glaubensfeindlicher, er sagte, Entchristlichungsmaschinerie gebe. Speziell wird das ja immer mit Brüssel verbunden, mit den ganzen europäischen Einrichtungen. Das stimmt ebenso auch nicht. Es gibt Gott sei Dank in allen Staaten Europas, das kann man sicher sehr sagen, vielleicht mit wenigen Ausnahmen, die Möglichkeit, dass Christen sich zu Wort melden können. Sie können aktiv in die Entwicklung und das Geschehen eingreifen und können damit Gesellschaft, Wirtschaft überall mitprägen, mitformen. Und das ist eigentlich das Signal, was eigentlich am Ende auch des Kongresses gestanden hat. Habt Mut, steht auf, geht an die Grenzen, da sind wir bei Papst Franziskus, und zeigt, dass ihr der Welt im 21. Jahrhundert in Europa und darüber hinaus etwas zu sagen habt. Dann wird die Welt euch auch hören.
Deswegen nochmal das Leitwort, frei und solidarisch Christen in Verantwortung für Europa. Damit gibt es dann auch eine Überschneidung natürlich mit Renovabis, auch in Verantwortung für Europa ist das Hilfswerk. Können Sie uns eigentlich erklären, wie sich dieses Treffen möglicherweise auf die Arbeit von Renovabis auswirkt?
Ganz konkret, eine sehr naheliegende Auswirkung ist diejenige, dass wir im nächsten Jahr unsere Pfingstaktion genau mit demselben Thema auch beschäftigen wird. Auch da wird 25 Jahre Wende, sage ich jetzt mal sehr allgemein, damit auch die Thematik frei und solidarisch eine wichtige Rolle spielen in den beiden Diözesen, in denen wir dann hauptsächlich aktiv sein werden. Das ist einmal das Bistum Dresden-Meißen, andererseits das Bistum Essen, werden wir da mit vielfältigen Aktionen dieses Thema und diese Gesamtthematik zu Wort bringen. Und wenn ich sage Dresden-Meißen, ist es klar, da haben wir ja gerade ein Bistum mit der Stadt Leipzig, wo die Wende in der innerdeutschen Geschichte natürlich eine ganz entscheidende Rolle spielt. Da können wir sicher sehr wichtige Dinge und Zeichen setzen.
Wir sind auf jeden Fall mit vor Ort und dabei. Und jetzt widmen wir uns erstmal in den kommenden 2 Stunden dem 17. Internationalen Renovabis-Kongress unter dem Motto Frei und solidarisch Christen in Verantwortung für Europa mit vielen spannenden Gästen. Einer davon war Dr. Christoph Dahm, der Organisator des Kongresses bei Renovabis. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Viele Menschen waren dabei beim 17. Internationalen Renovabis-Kongress in Freising. Bei diesem 3-tägigen Treffen gab es einen regen Austausch und darüber wollen wir in diesen 2 Stunden sprechen. Wir begrüßen jetzt Gräfin Roja Thun am Telefon. Sie war als Referentin beim Kongress dabei. Ich grüße Sie, Frau Thun.
Grüß Gott, guten Tag.
Frau Thun, Sie sind Europaabgeordnete seit 2009. Sie können als eine aus Polen stammende Publizistin bislang auf ein sehr bewegtes politisches Leben zurückschauen. Sie haben in Polen beispielsweise im Jahre 1979 auch die Gewerkschaft Solidarność unterstützt. Sind Sie zufrieden mit den Ergebnissen der Wende?
Ich glaube, jeder, der in Polen lebt und aus meiner Generation ist, kann ganz ehrlich sagen, dass er nie sowas erwartet hat. Wir haben nie erwartet, dass wir in einem freien, demokratischen Polen leben werden. In einem Polen, das Mitglied der Europäischen Union ist, das Einfluss hat, hat auf 500 Millionen Menschen, weil wir die Gesetze zusammen mit anderen europäischen Mitgliedsländern machen und ich im Europäischen Parlament. Häufig denke ich daran, dass ich als Dissidenten eigentlich damit gerechnet habe, dass ich mein Leben im Gefängnis ende und nicht, dass ich eine Europaabgeordnete werde und mit hunderten Kollegen Gesetze für uns alle in der EU machen werde. Also ich würde sagen, dass das, was wir leben, sehr viel mehr ist, als ich je erwartet habe. Insofern verlangt das von uns sehr viel mehr als früher, aber es ist eine total andere Qualität des Lebens, nicht so, was alles betrifft. Würde, Möglichkeit zu lernen und zum Austauschen, ökonomischen Stand, der natürlich sehr viel höher ist, Selbstbewusstsein, dieses Gefühl von Sicherheit und so weiter. Wir sind in einem ganz anderen Status heute.
Und dass dies von den Menschen immer noch verlangt wird, dafür auch zu kämpfen, dass die Freiheit erhalten bleibt, das wird ja schon am Titel Ihres Vortrages bei Renovables deutlich. Sie nannten diesen Vortrag Freiheit, Wunsch und Wirklichkeit nach 25 Jahren. Was ist denn daran jetzt nach 25 Jahren noch Wunsch?
Mein Wunsch wäre, dass wir uns alle mehr daran beteiligen, dass wir besser verstehen, was wirklich die Sache ist. Das heißt, dass wir nicht erwarten, dass etwas für uns getan wird, sondern dass wir die Möglichkeiten benutzen, dass wir die Möglichkeiten wahrnehmen, um die Welt besser zu gestalten. Weil heute hängt es wirklich von mir ab. Und dieses, glaube ich, fehlt noch zum großen Teil in unserer Gesellschaft. Dieses Sie, die Leute, die für uns entschieden haben über Jahre und uns die Freiheit weggenommen haben, dieses Wie funktioniert immer noch. Und wenn Sie die Länder beobachten, die früher im Warschauer Pakt waren oder hinter dem Eisernen Vorhang oder wie man das auch nennen möchte, die Wahlbeteiligung ist nicht sehr hoch oder nicht hoch genug. Die Verständigung von Demokratie, von demokratischen Prozessen funktioniert immer besser, aber immer noch nicht so, wie ich es mir erwünschen würde. Ja, hier hat natürlich die Kirche eine unglaublich große Rolle zu spielen, damit wir alle zusammen diesen gemeinsamen Raum, in dem wir uns alle in Europa bewegen, verantwortlich und zusammen gestalten.
Sie haben das Stichwort genannt, nämlich die katholische Kirche. Sie sollen ja in Freising bei Renovables bedauert haben, dass die katholische Kirche zu wenig die offenen Grenzen in Europa nutze, um sich auszutauschen, weil die sagten, das würde eine große Chance zum Fortschritt bieten. Inwiefern?
Ja, das heißt, das merken wahrscheinlich alle Katholiken, dass wir die Tendenz haben, über deutsche Kirche zu sprechen oder über französische katholische Kirche, über polnische katholische Kirche. Sowas gibt's doch nicht. Wir sind eine katholische Kirche, nicht wahr? Der Reichtum der Tradition, Beziehung zur Institution, religiöse Praxen, Lehre oder die Art, wie man lehrt, sind sehr unterschiedlich. Und wir sollen uns mehr gegenseitig bereichern. Dass Priester, wenn ich unsere Priester in Polen sehe, ich würde es mir sehr wünschen, dass sie mehr im Ausland studieren oder dass wir mehr Priester hier empfangen können, die bei uns sind, aus anderen europäischen Ländern. Das wäre sicher eine große Bereicherung für uns europäische Katholiken.
Frau Thun, Sie sind auch Vizepräsidentin der Europäischen Bewegung International, die sich für die Verwirklichung von Grundrechten, aber auch für Frieden, Demokratie, Freiheit, Gleichheit, Solidarität einsetzt. Was glauben Sie, abschließende Frage, wo ist das Ihrer Ansicht nach knapp 25 Jahren in Mittel- und Osteuropa am besten umgesetzt worden, was diese Ziele betrifft?
Ich weiß nicht, ob man sowas geografisch nennen kann, ob man geografisch zeigen kann, wo am besten die Freiheiten, die Menschenrechte eingesetzt wurden. Es ist ein großer Prozess im Gange, das sehr ernst genommen wird. Und ich würde so generell einen Unterschied sehen zwischen den sogenannten neuen Mitgliedsländern in der EU und den sogenannten alten Mitgliedsländern, nämlich dass diese Länder, die vor 25 Jahren sich die Freiheit erkämpft haben, dass sie sehr viel mehr offen zu neuen Ideen sind oder zu Veränderungen. Wir verändern ständig das Gesetz in Europa, nicht wahr? Weil wir müssen uns aneinander anpassen. Wir brauchen Lösungen, die für alle gelten. Zum Beispiel, wir haben, um das konkret zu zeigen, 28 verschiedene Autorenrechte. Wir haben kein europäisches Handelsgesetz. Es gibt sehr viele Unterschiede zwischen unseren Ländern, dass die weitere Entwicklung hindert. Ich habe den Eindruck, es ist leichter zu verhandeln mit den neuen Mitgliedsländern als mit den alten, weil wir in den letzten 25 Jahren eine totale Veränderung erfahren haben. Und schließlich sehen wir, dass es gut war. Ja, vorwärts zu gehen, bringt was Positives. Und deshalb habe ich manchmal den Eindruck, dass die Flexibilität, Offenheit größer ist in diesem Teil Europas als in dem westlichen Teil Europas. Und da könnte der westliche Teil Europas von uns einiges lernen. Strukturen kann man immer verbessern und immer zum Besseren verändern. Und vielleicht lohnt es sich manchmal zu schauen, wie die anderen damit zurechtkommen, auch wenn man schon lange Demokratie genießt und den freien Markt, so wie die Länder, westeuropäische Länder. Aber diese östlichen Länder, wie Polen zum Beispiel, entwickeln sich unglaublich schnell, dadurch auch, dass so viele Reformen durchgeführt wurden und werden und eben, dass die Flexibilität sehr groß ist.
Es steckt noch viel Arbeit da drin in dem Gesamtpaket Europa. Hoffen wir mal, dass die europäischen Staaten weiterhin aufeinander zugehen. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Gräfin Roger Thun. Sie hat den 17. Internationalen Renovables-Kongress in Freising besucht und uns Rede und Antwort gestanden. Ich danke Ihnen, Gräfin Roger Thun. Vielen Dank für das Gespräch. Hier ist Domradio weltweit mit weltkirchlichen Nachrichten aus dem Osten Europas und vom Hilfswerk Renovabis. Zusammengestellt von Renovabis-Redakteur Thomas Schumann. Experten warnen, schlechte Stimmung gegen Roma.
Experten beobachten in Tschechien eine zunehmend schlechte Stimmung zwischen Roma und Nicht-Roma. Landesweit gingen rechtsextreme Demonstranten systematisch gegen die Roma-Minderheit auf die Straße, ging die österreichische Roma-Forscherin Barbara Tiefenbacher jetzt an die Öffentlichkeit. Besonders durch die Wirtschaftskrise habe sich die Atmosphäre in den letzten Jahren radikalisiert. Nicht-Roma fühlten sich gegen Roma häufig vom Staat sozial benachteiligt. Anders als in Ungarn und der Slowakei gäbe es in Tschechien aber eine starke Zivilgesellschaft, die Gegenaktionen zu den Extremistenaufmärschen organisiere. Laut Informationen des Osteuropa-Hilfswerks Renovabis von seinen in Tschechien beheimateten Partnern leben in dem Nachbarland mehr als 200.000 Roma. Die meisten von ihnen sind tschechische Staatsbürger.
Nach grünem Licht von Papst Franziskus, Seligsprechung in Rumänien.
Im rumänischen Bukarest ist vor wenigen Tagen der katholische Priester, Diplomat und Märtyrer Wladimir Ghica selig gesprochen worden. Weil er sich nicht der von den Kommunisten gegründeten Staatskirche anschließen wollte, verhaftete ihn im November 1952 der Geheimdienst Securitate wegen Hochverrats. Er starb am 16. Mai 1952 an den Folgen von Folter in einem Bukarester Gefängnis. Papst Pius XII. Hatte dem jungen Diplomaten später abgeraten, seinen Wunsch, Priester oder Mönch zu werden, sofort umzusetzen. Bis zu seiner Priesterweihe 1923 in Paris war Ghica daher in Rumänien, Rom und Frankreich als Laienmissionar tätig. Unter anderem gründete er in seinem Heimatland ein Armenkrankenhaus und weitere Gesundheitseinrichtungen auf dem Balkan. Bis 1939 arbeitete er in Frankreich als Seelsorger. Nach Ausbruch des Krieges war er in Bukarest in verschiedenen Funktionen als Priester für die römisch- und auch für die griechisch-katholische Gemeinde tätig. Er weigerte sich, die Stadt angesichts alliierter Bombardierungen zu verlassen und bestand darauf, bei den Armen und Kranken zu bleiben. Der Seligsprechungsprozess für Ghica wurde 2002 eröffnet. Papst Franziskus gab aufgrund der ihm kurz nach Amtsantritt vorgelegten Prozessakten grünes Licht für die Seligsprechung als Märtyrer.
Immer mehr Atheisten, polnische Kirche hält dagegen.
Der polnische Erzbischof Józef Michalik kritisiert eine zunehmende Abkehr vom Christentum in Polen. Es gäbe eine Welle des Heidentums, die wie eine Walze durch unser Land geht. Einzelne Menschen, aber auch staatliche Institutionen und auch die Medien würden dem Heidentum erliegen. Als Beispiele nannte Michalik die Streichung des Religionsunterrichtes aus dem Pflichtstundenplan an Schulen und die Entfernung von Kruzifixen aus Polizeiwachen in der Großstadt Radom. Weiter nannte Michalik die zunehmende Zahl zerbrochener Ehen ein Drama. Er betonte, das Christentum habe Polen in der Vergangenheit immer geholfen und das Land geeint. Es förderte die Kraft, den Feinden zu vergeben, Fremden zu helfen, so der Bischof. In Polen gehören etwa 95% der Bevölkerung der katholischen Kirche an. Laut einer im Frühjahr veröffentlichten Studie des Kirchlichen Statistikinstituts bezeichnen sich allerdings nur noch 81% der Erwachsenen als gläubig. 1991 waren es noch 90% gewesen.
Großes Engagement. Bischof Feige würdigt engagierte Katholiken.
Aus Anlass des Jubiläums der Christianisierung Russlands, Weißrusslands und der Ukraine, der sogenannten Taufe der Kiewer Rus vor 1025 Jahren, hat Ende August Bischof Dr. Gerhard Feige als Vertreter der Deutschen Bischofskonferenz bei der Großen Synode der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche in Kiew das Engagement der ukrainischen Katholiken des byzantinischen Ritus gewürdigt. Wenn die Kirchen pastoral und gesellschaftlich am Leben der Menschen Anteil nehmen und dies getragen werde von einem ökumenischen Zusammenwirken und einem Geist der Verständigung, dann könne die christliche Botschaft umso glaubwürdiger verkündigt werden, so Bischof Feige, der auch als Aktionsausschussvorsitzender von Renovabis reiste. Er bezeichnete das Jubiläum der Taufe der Kiewer Rus im Jahr 988 als Ereignis, das die ukrainische griechisch-katholische Kirche mit den orthodoxen Kirchen im Land verbinde. Auch wenn viele der griechisch-katholischen Gläubigen das schwere Los einer Märtyrerkirche persönlich hätten erleiden müssen, weil ein gottloser Staat alles kirchlich Leben in massiver Weise zu unterbinden versucht habe, so feiere man jetzt das Ende der atheistischen Herrschaft und die Befreiung des Glaubens mit den neuen Entfaltungsmöglichkeiten, die gerade die griechisch-katholische Kirche in der Ukraine heute hat, sagte Bischof Feige. Noch dazu war eine neue Kathedrale für den Leiter der griechisch-katholischen Kirche, Großerzbischof Sviatoslav Schewtschuk, eingeweiht worden. Bischof Feige, der auch zur Einweihung der Kathedralkirche Christi Auferstehung eingeladen worden war, dankte dem früheren ukrainischen Großerzbischof Lubomir Kardinal Husar für dessen vielfältiges Engagement. Als der weise Kosmopolit und Kirchenmann Husar zunächst Großerzbischof von Lemberg und der Erzeparchie Kiew war, hatte er für die neue Bischofskirche den Umzug von Lemberg nach Kiew und für das Erstarken seiner Kirche im Allgemeinen den Grundstein gelegt.
Das waren weltkirchliche Nachrichten aus dem Osten Europas und vom Hilfswerk Renovabis, zusammengestellt von Renovabis-Redakteur Thomas Schumann. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Beim 17. Internationalen Kongress des Hilfswerks, der sich unter dem Leitwort Frei und solidarisch Christen in Verantwortung für Europa knapp ein Vierteljahrhundert nach der Wende und dem Fall der Mauer mit den Nachwendeprozessen beschäftigt hat, war auch er ein gern gesehener Gast während des dreitägigen Treffens. Der letzte Außenminister der DDR. Er ist evangelischer Pastor, SPD-Politiker, Bundestagsabgeordneter war er und er ist Ratsvorsitzender der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Markus Meckel begrüße ich. Guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
Herr Meckel, inwiefern hat Sie das Leitwort des Kongresses bei Renovabis besonders als Christ angesprochen?
Ich finde dieses Leitwort ausgesprochen wichtig, weil wirklich die Fragen von Freiheit und Solidarität die zentralen Herausforderungen sind, vor denen wir nicht nur als Kirchen stehen, sondern eben auch als Gesellschaft. Das gilt für Europa, es gilt natürlich auch weltweit, aber unsere aktuelle Herausforderung ist Europa. Und in diesen Tagen, die wir miteinander verbracht haben in Freising, stand natürlich die Arbeit in Ost- und Mitteleuropa insbesondere im Vordergrund. Mhm. Es war gleichzeitig ein Rückblick auf die letzten 25 Jahre der Entwicklung, die Arbeit von Renovabis, aber eben durch die verschiedenen Vertreter aus einer Vielzahl von Ländern wurde diese Herausforderung dann jeweils sehr konkret beschrieben und dieses Gespräch miteinander ist ein ungeheurer Gewinn.
Ich glaube, Sie haben auch selbst beim Kongress referiert und sprachen über die siegreiche Revolution 1989. Wie empfindet man das knapp 25 Jahre später? Sie waren ja damals an diesen historischen Ereignissen als Außenminister auch beteiligt. Wie würden Sie das sehen, aus der Retrospektive sozusagen?
Diese Prozesse damals vor knapp 25 Jahren haben das Gesicht Europas völlig verändert und natürlich auch das Leben der Menschen. Man kann heute frei atmen im östlichen Europa, was vorher so nicht der Fall war. Es gab natürlich Freiräume, aber man musste kämpfen, man musste für diese Werte von denen her, wie heute versuchen, Gesellschaft zu gestalten und miteinander zu leben, diese standen nicht so hoch im Kurs. Man stand unter Druck als Kirche, aber auch als ein freidenkender Mensch, der seinen Glauben leben wollte. Und dieses hat sich sehr grundlegend verändert und insofern ist nach wie vor für mich diese Ereignisse von 89, 90 sind einfach ein Geschenk Gottes für Europa. Damit aber gleichzeitig hat sich Europa auch eine neue Dimension gegeben, denn man muss sich, was in Europa bis heute in der EU noch zu wenig bewusst ist, dass es eine Freiheits- und Demokratiegeschichte im Osten Europas auch jenseits des Eisernen Vorhangs in diesen Jahrzehnten gegeben hat. Es hat ja nicht vor 25 Jahren der Westen den Osten besiegt, sondern Freiheit und Demokratie haben gesiegt, weil Menschen im Osten für Freiheit und Demokratie eingestanden sind. Diese Dimension ist oft noch nicht genügend im Blick, weshalb auch die Erinnerung entsprechend gestaltet werden müsste, dass wir viel stärker in den Blick nehmen, diese Freiheitstradition und sie auch besser kennenlernen müssen, was in diesen Jahrzehnten des Kommunismus an Freiheits- und Demokratiebewegungen gegeben hat, wie Menschen Nein gesagt haben, sich dem Kommunismus verweigert haben und dem Glauben für Freiheit und Demokratie eingestanden sind. Wir wissen voneinander noch viel zu wenig und müssen dies versuchen, stärker in das europäische Erbe einzuzeichnen.
Ist das auch ein Teil Ihrer Arbeit als Ratsvorsitzender der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur? Ich weiß, Sie engagieren sich ja auch für die Bewusstmachung und auch für die Bewusstwerdung dieser vergangenen kommunistischen Epoche. Welchen Blick eröffnen Sie denn damit auf die Zeit vor der Wende?
Ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass wir etwa in Deutschland lernen müssen, dass es nicht eine deutsche Geschichte gibt auf der einen Seite, dass dann die Geschichte der Bundesrepublik wäre und die DDR-Geschichte wäre dann eine Regionalgeschichte, sondern wir haben eine getrennte Nachkriegsgeschichte über Jahrzehnte, die dann aber an ein Ende gekommen ist, und zwar in Freiheit und Demokratie, und wo wir es lernen, solidarisch miteinander zu sein. Das Gleiche gilt für Europa. Wir müssen europäische Geschichte, die im Westen, was den Osten anlangt, viel zu wenig bekannt war, dies muss stärker aufgenommen werden in die gemeinsame Tradition, in dieses gemeinsame Erbe. Und wir stehen vor einer großen Herausforderung, wie ich glaube, im nächsten Jahr und in den Jahren darauf. Mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges haben wir im nächsten Jahr 100 Jahre, Beginn des Zweiten Weltkrieges 75 Jahre, 25 Jahre friedliche Revolution und die Umbrüche in Mitteleuropa und 10 Jahre Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Das ist ein langer Bogen eines ganzen Jahrhunderts, und diesen Bogen sich bewusst zu machen, ist wichtig, gerade wenn man zurückschaut und vor der Gefahr steht, dass mit dem Ersten Weltkrieg und der Erinnerung daran viele Völker nur noch nationale Gedenktage daraus machen, was natürlich verständlich ist. Viele Staaten sind im Gefolge des Ersten Weltkrieges entstanden, und auch Polen ist glücklicherweise wieder entstanden, hat seine Staatlichkeit gewonnen, aber gleichzeitig müssen wir doch deutlich machen, dass in diesen Begriffspaaren Demokratie und Diktatur auf der einen Seite und Nationalismus und Integration hier Linien zu zeichnen sind und wir einer Renationalisierung wehren müssen, die möglicherweise mit solchen Gedenktagen verbunden sein könnten.
Inwiefern hilft, das würde mich noch interessieren, auch die Ökumene bzw. der ökumenische Gedanke bei der Aufarbeitung dieser Geschehnisse vor knapp 25 Jahren mit? Sie sind ja auch evangelischer Pastor, Sie waren Christ auch in der DDR, und der christliche Glaube war für Sie auch sehr stark, mit Sicherheit auch bei dem Gedanken, die Mauer müsse irgendwann fallen. Wie sehen Sie das als jemand, der jetzt ein Treffen besucht hat beim katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis als evangelischer Christ?
Die Christen in Europa können nur gemeinsam für dieses Europa einstehen und können dies nicht in konfessioneller Gespaltenheit tun. Natürlich muss jede Konfession auch das ihre tun, aber wir werden wirklich in Europa nur gehört werden, wenn wir möglichst weitgehend gemeinsam agieren können und gemeinsame Botschaften haben. Wir haben hier über Migration geredet, ein ganz zentrales Thema für Europa, wo auch die Stimme der Christen wichtig ist und wo es wichtig wäre, hier zu gemeinsamen Positionen zu kommen. Es wäre, wie ich glaube, wichtig, wenn wir als Christen, als Kirchen in Europa im nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahres, mit denen einen Blick gewinnen können auf diese Jahrestage, von denen ich sprach, um einer Renationalisierung entgegenzutreten. Aber es ist natürlich auch wichtig, deutlich zu machen, ja, ich habe es etwas provozierend formuliert, dass wir auch noch eine Hausaufgabe zu machen haben als Kirchen, weil wir schon für manche Prozesse gut sind, wenn wir den europäischen Prozess nicht stören. Denn wir müssen ja leider zurückblicken auf eine europäische Geschichte der Gespaltenheit, auch durch die Konfession und die Nation, und oft ist dies sehr eng miteinander verbunden. Kirchen haben eine ungute Rolle gespielt auf dem Balkan, in den Balkankriegen der 90er Jahre, und wenn wir ansehen, wie oft auch heute noch es Spannungen gibt zwischen Kirchen, weil sie verbunden sind mit ethnischen Fragen und nationalen Fragen und unaufgearbeiteter Geschichte, so haben wir hier eine große Versöhnungsaufgabe in vielen bilateralen Fragen, wo Kirchen sich zusammensetzen sollten, Geschichte aufarbeiten und die Perspektive nach vorn nehmen, weil wir diesen gemeinsamen Lebensraum gemeinsam gestalten wollen. Deshalb ist dieses Motto Christen in Verantwortung für Europa, wie es in Freising zum Thema stand, eine ganz zentrale Herausforderung für Katholiken, Evangelische, jede Art für Christen, die sich auf Jesus Christus beziehen und von ihm her ihre Hoffnung gewinnen.
Hoffen wir gemeinsam, dass die Hausaufgaben der Kirche gemacht werden. Ich danke Ihnen herzlich für dieses nette Gespräch. Markus Meckel, vielen Dank.
Bitteschön, Herr Knopp.
Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Wir sprechen auch in dieser Stunde über die Zeit nach der Wende. Vor knapp 25 Jahren fiel in Osteuropa der Eiserne Vorhang und Renovabis zog beim 17. Internationalen Kongress unter dem Leitwort Frei und solidarisch Christen in Verantwortung für Europa Bilanz über die Jahre danach. Was wurde in Bezug auf die Freiheit und die Solidarität in Mittel- und Osteuropa erreicht und was nicht? Ich begrüße den emeritierten Erzbischof von Gnesen, den ehemaligen Primas von Polen, Erzbischof Henryk Muschinski im Studio. Schönen guten Tag, Herr Erzbischof.
Ja, guten Tag, grüß Gott.
Ich frage Sie, was haben Sie eigentlich gemacht, als der eiserne Vorhang fiel und Sie hörten am 9. November 1989, die Mauer in Berlin ist offen?
Ja, das war für uns nicht der Anfang. Sie müssen ja bedenken, bei uns fing es ganz viel früher an. Der Anfang war bei uns 97 und in den 80er Jahren, wo die Solidarität entstand. Wir haben uns natürlich gefreut, als die Berliner Mauer fiel. Wir wussten, was das bedeutet für Europa und insbesondere für Deutschland. Aber wir haben diesen Prozess durch 10 Jahre durchgemacht und zum Teil war das ein sehr schmerzhafter Prozess. Das fing bei uns an, also Freiheit ist für mich, ich bin ja ein Theologe, vor allem eine Gabe. Und eine theologische Gabe, die haben wir von Gott erhalten. Als das Ebenbild Gottes. Aber diese Gabe wurde uns zuteil durch die Vermittlung des polnischen Papstes. Das fing ja bei uns 79 an, wo der Papst zu uns gekommen ist und das war ausgerechnet Pfingstfest, Öffnung der Kirche und die Predigt, die Homilie an die vergessenen Völker von Osten, Westen. Da war noch ein tiefer Kommunismus und da hat er uns deutlich gemacht, gesprochen über die christlichen Wurzeln des Abendlandes. Landes, Europa. Und das war wie so etwas wie eine Erwachung. Das war die Wende. Das war die Hoffnung, die wir damals gefasst haben. Und das hat den Leuten Mut gegeben. Die haben gespürt und erfahren, wir sind unter kommunistischer Herrschaft, aber wir sind imstande, allein sich zu organisieren. Und das natürlich alles andere war irgendwie eine Reihenfolge. Wie Sie wissen, dann war die Zeit des Solidarność, der Kriegszustand. Und 89 sind für mich drei Ereignisse, also außer dem Fall der Berliner Mauer, aus unserer Sicht und aus meiner Erfahrung, das ist erstens der runde Tisch. Das erste Mal in der Nachkriegsgeschichte kamen die Kommunisten zusammen und haben gesprochen. Die mussten vermutlich sprechen, aber auch die Ängste waren groß. Niemand wusste, was daraus kommt. Das war der runde Tisch, die freien Wahlen in Polen und die freie Regierung. Natürlich spätere Konsequenzen für Deutschland und für alle Länder. Das ist so etwas wie ein Dominospiel. Das hat man uns dargestellt und gezeigt. Das war natürlich ein langer, langer Prozess und Gott sei Dank, heutzutage erfreuen sich uns der Wahrheit. Aber die Wahrheit ist zurzeit auch zugleich eine Aufgabe, eine schwierige Aufgabe. Die Vorbelastungen oder das Erbe, das kommunistische Erbe in den Seelen der Menschen ist ja sehr, sehr stark. Und wir sind sehr stark zum Teil auch verwundet von der damaligen Zeit rausgekommen und diese Wunden zu heilen, Healing of Memory, Aufbewahren des Gedächtnisses, aber auch die Heilung des Gedächtnisses und Hoffnung für die Zukunft. Glaube ich, das ist die wichtigste Aufgabe im Moment der Kirchen.
Es gibt ja auch Theologen, es gibt ja auch Bischöfe, die sagen, dass man zwar befreit ist von den Zwängen der alten Systeme, des alten kommunistischen Systems, aber vielfach habe sich die Lage der Einzelnen in der postkommunistischen Gesellschaft sogar verschlechtert. Wie bewerten Sie die Situation in Polen?
Ja, die Unterschiede zwischen Reich und Arm werden immer stärker. Das kann man kaum verleugnen. Insbesondere die Umstellung, der Umbau war sehr schwierig für viele Leute. Und es gibt besonders alte Leute, die sehnen und erinnern noch, wie gut das war während der kommunistischen Zeit. Natürlich, das ist sehr kurzsichtig. Man muss ja die gesamte Lage sehen und ich glaube, man hat sehr, sehr viel gemacht, um diesen Leuten zu helfen. Aber der Umbruch, die Umstellung war so groß, viele Leute sind nicht imstande, in der neuen Wirklichkeit zu wirken, zu arbeiten, sogar zu leben. Und die sind angewiesen auf die staatlichen Institutionen, auf die Institutionen der Städte. Und hier, das müssen wir alles lernen. Zum Teil haben wir das gelernt, in einer freien Gesellschaft zu leben. Es war viel einfacher während der kommunistischen Zeit. Es gab keine Arbeitslosigkeit. Da kommt man immer wieder bei den einfachen Leuten auf dieses. Die wiederholen das immer wieder. Damals gab es keine Arbeitslosigkeit. Heutzutage gibt es ja Tausende von Arbeitslosen, aber auch die Hilfe von Seiten der Behörden, die sie bekommen. Das muss man ja sehen. Wir versuchen, in diese Freiheit wahrzunehmen und zu leben und den Leuten Hoffnung zu geben, und zwar eine christliche Hoffnung. Nicht nur diese Hoffnung, die über den Tod hinausreicht, aber auch eine kurzfristige Hoffnung, in diesem Sinne, dass man den Leuten zu Hilfe kommt und so weit es möglich ihnen hilft, nach unseren Kräften.
Den Leuten zu Hilfe gekommen, ist man bereits schon damit, dass die Mauer geöffnet wurde, dass der eiserne Vorhang fiel. Freiheit ist ein hohes Gut. Und Johannes Paul II. Hat ja auch gezeigt, dass der Glaube auch Berge versetzen kann und damit auch den Kommunismus. Wann ist denn für Sie die Gestaltung Europas abgeschlossen mit Solidarität und mit Freiheit? Was glauben Sie? Ihre Einschätzung?
Meine Einschätzung ist sie nie geschlossen. Europa ist eine offene Gesellschaft. Als Wertegesellschaft ist das eine offene Gesellschaft und die muss offen bleiben. Europa bedeutet ja nicht nur Wirtschaft. Europa bedeutet ja nicht nur Politik. Europa bedeutet nicht nur Geld. Europa bedeutet ein Leben, menschenwürdiges Leben für die meisten, wenn nicht für alle. Und das sollten wir anstreben. Und ohne die Werte ist es unmöglich zu leben. Denken Sie bitte, Freiheit und Verantwortung sind ja wie zwei Seiten einer und derselben Wirklichkeit. Und die Leute nehmen gerne die Freiheit in Anspruch, ohne die Verantwortung für diese Freiheit zu übernehmen. Und hier sehe ich auch sehr wohl die Aufgabe der Kirche. Der Johannes Paul II., der wiederholte ja sehr oft, die Freiheit ist Gabe und Aufgabe. Und diese Aufgabe müssen wir zusammen wahrnehmen, als Christen und als Europäer. Und hier erfahre ich wirklich große Impulse von den Treffen hier in
Freising. Und ich bin froh, dass Sie daran teilgenommen haben. Und ganz kurze Frage noch, bitte kurze Antwort. Was nehmen Sie vom Kongress mit nach Hause?
Eine fröhliche Erfahrung der Menschen, die sich gegenseitig bereichern und austauschen, Meinungen und viele Erfahrungen zusammenbringen, in der Hoffnung, ein besseres Europa zu bauen.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dem emeritierten Erzbischof von Gnesen, dem ehemaligen Primas von Polen, Erzbischof Henryk Muschinski. Vielen Dank für das Gespräch und gute Heimreise. Dankeschön.
Dankeschön. Viele Grüße auch für alle.
Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Der 17. internationale Kongress von Renovabis fand vom 28. bis zum 30. August auf dem Freisinger Domberg statt. An dem Treffen unter dem Motto Frei und solidarisch Christen in Verantwortung für Europa nahmen über 300 Personen teil, darunter auch der orthodoxe Theologe Professor Dr. Radu Preda aus Rumänien. Ihn begrüße ich jetzt am Telefon.
Ja, grüß Gott.
Gesellschaftliche und politische Entwicklungen in Mittel- und Osteuropa seit der Wende wurden bei diesem Treffen diskutiert. Sie haben von Ihren Erfahrungen in Ihrer Heimat Rumänien berichtet. Wie bewerten Sie denn die demokratische Entwicklung in Ihrer Heimat?
Wenn ich schleppend sagen würde, dann würde ich einen zeitlichen Begriff benutzen. Und es geht letztendlich nicht um die Zeit, die wir es brauchen, vom Totalitarismus zur Demokratie. Demokratie zu wandern. Es geht um die Qualität und die ist nicht so genau zeitlich zu bestimmen. Ich würde deswegen nicht nur schleppend sagen, sondern eher schwierig. Das heißt, die Erneuerungsresistenz der alten Strukturen ist immer da, fast ununterbrochen. Und das hat natürlich den ganzen Prozess der Transition sehr, sehr viel verlangsamt und auch dazu geführt, dass nicht alle Vorhaben, die wir schon im Dezember 89 hatten, erfüllt worden sind.
In Rumänien hat der Fall des Kommunismus gezeigt, dass der Mensch verletzt wird, wo Religion bekämpft wird. Das haben Sie in einem Vortrag gesagt bei Renovabis. Wie verletzt waren die Menschen denn 1989, als das Regime von Ceausescu gestürzt wurde?
Ja, bekanntlich hat der Kommunismus nicht nur in Rumänien, aber ich spreche über die Lage meines Landes, eigentlich die Würde des Menschen mit den Füßen getreten. Und das nicht nur einmal oder nur gelegentlich, sondern systematisch. Das heißt, der antireligiöse Affekt des Kommunismus war systematisch und gehörte eigentlich zum Staatsraison während des Kommunismus. Und natürlich war die Beziehung Kirche und Staat im Kommunismus sehr unterschiedlich vom Land zu Land. Die Lage war anders in Russland als in Polen oder in der Jugoslawien, in der ehemaligen Jugoslawien, und wiederum anders in Bulgarien oder Rumänien. Aber als generelle Tendenz sollte man schon vor Augen halten, dass die Kirchen und jetzt nicht nur die Orthodoxe, sondern alle Religionsgemeinschaften und überhaupt alle Religionen ein schweres Leben hinter sich hatten, als der Kommunismus fiel. Mhm. Aber besonders war es schwer für eine Mehrheitskirche, weil es ist mal so, rein psychologisch gesehen haben die Minderheitskirchen eher Abwehrkräfte zur Verfügung als eine Mehrheitskirche, wo die Kirchenfürsten, aber auch die Priester oder die einfachen Theologen sich immer Gedanken machen müssen, wie sie eigentlich den kleineren Übel wählen, so dass eigentlich die Glaubensgemeinschaft nicht zu großem Schaden zukommt. So gesehen war eigentlich die Beziehung zwischen Kirche und Staat, jetzt generell gesprochen, aber bezogen auf die orthodoxe Kirche in Rumänien, würde ich schon als ambivalent definieren.
Sie haben sich auch für Werte und Religion als Grundpfeiler eine Demokratie ausgesprochen und Sie haben aber auch gesagt, die orthodoxe Kirche müsse ihre durchaus vorhandene Soziallehre erst wiederentdecken. Sind die Orthodoxen da irgendwie rückständig?
Nein, das hat mit der Rückständigkeit nichts zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass der Osten eine ganz andere Kultur und Ideen, eine andere Kultur- und Ideengeschichte hinter sich hat. Wir tendieren allzu oft im Westen von Europa den Osten, den europäischen Osten nach dem westlichen Muster zu messen und zu bewerten, was sehr oft nicht weiter hilft, weil eben, wie gesagt, die Kulturgeschichte und die politische und soziale Geschichte Osteuropas anders verlaufen ist als die des Westeuropas. Natürlich, das ist keine Ausrede in dem Sinne, dass wir jetzt uns anders der Geschichte gestellt haben, aber es ist eine Erklärung, warum bei uns Themen oder Phänomene passieren oder Themen debattiert werden, die längst in Westeuropa auf dem Agenda stehen. Aber was die Soziallehre angeht, man muss immer mitbedenken, der theologische Hintergrund. Und der besagt, dass die Orthodoxie eigentlich über die Jahrhunderte gar nicht bevorzugte, systematisch vorzugehen, und das nicht nur im Bereich der Soziallehre, sondern auch der Anthropologie zum Beispiel. Also das heißt insgesamt, die orthodoxe Theologie war weniger systematisch als die westliche, so dass auch in diesem Bereich der christlichen Soziallehre nicht ein Nachholbedarf besteht, würde ich das nicht so benennen, sondern ein Bedarf an Strukturierung, an Organisation. Das heißt, wir müssen aus den Quellen, die wir zur Verfügung haben, nämlich die Heilige Schrift, die Tradition der Kirchenväter, aber auch die Erfahrung der Kirche und der Gesellschaft, in deren Mitten wir als Kirchen wirken und das Evangelium Christi verkünden, wir müssen alle diese Quellen in einem kohärenten Konzept zusammenbündeln, und um damit gerüstet zu sein, der Fragen und der Herausforderungen der heutigen Zeit eine entsprechende und angemessene Antwort zu geben. Steht ihm aber immer noch an.
Ich frage Sie abschließend, Sie haben Europa als genuin christliches Projekt bezeichnet, und was bedeutet das für den Dialog der Kirche mit der Modernen? Abschließende Frage.
Oh, das ist natürlich, das ist natürlich auch so ein ambivalentes Phänomen, weil auf der einen Seite ist Europa eindeutig als Projekt, als Schicksalsgemeinschaft, würde man schon sagen, unmissverständlich christlich geprägt. Auf der anderen Seite hat sich das heutige Europa so gestaltet in ihren einheitsstiftenden Strukturen, abseits oder außerhalb des christlichen Ethos. Obwohl, die Väter der Europäischen Union, wie bekannt, allesamt christlich motivierten politische Leute waren. Aber unabhängig davon, der Kirche jetzt insgesamt, der Kirche Christi in Europa, ist es durch die Jahrhunderte nicht gelungen, die Einheit des Kontinents zu bewahren und zu vertiefen. Deswegen kam das politische Projekt Europas, wie es wir heute kennen, irgendwie als Korrektur. Deswegen war die Kirche nicht von Anfang an, würde ich schon sagen, als Mitingredient dieses Projektes. Aber zunehmend nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich die Kirchen des Westens und jetzt zunehmend die Kirche des Ostens Europa verschrieben. Und ich denke, wir können auch nicht anders. Überlegen Sie nur mal ganz kurz, dass von der 16 autonomen und autokephalen orthodoxen Kirchen weltweit die Hälfte in den Ländern sich befinden, die zur Europäischen Union gehören. So gesehen ist das Thema Europa für die orthodoxe Kirche und Theologie eigentlich nicht mehr wegzudenken. Wir müssen uns mit den Fragen der Europäischen Union, der europäischen Einheit, der europäischen Kultur intensiver auseinandersetzen, als bis jetzt der Fall gewesen ist.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Professor Dr. Radu Preda aus Rumänien. Vielen Dank. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Unter dem Leitwort Frei und solidarisch, Christen in Verantwortung für Europa diskutierten Experten aus Kirche, Gesellschaft und Politik 3 Tage lang beim 17. Internationalen Renovabis-Kongress in Freising über die Entwicklungen in der Nachwendezeit. Einen bemerkenswerten Vortrag hielt dort der Osteuropa-Historiker Professor Dr. Jan Kusper von der Universität Mainz. Sein Referat lautete Gesellschaft und politische Entwicklungen in Mittel- und Osteuropa seit der Wende. Eine vorläufige Analyse. Darüber wollen wir mit ihm selbst sprechen. Herr Professor Dr. Kusper, guten Tag.
Guten Tag.
Ihr Vortrag hat die Überschrift eine vorläufige Analyse. Das beinhaltet irgendwie in einer gewissen Weise einen noch nicht zu Ende gegangenen Prozess. Kann man das so sehen?
Das kann man so sehen. Prozesse enden nie komplett und finden kein Ende. Die Wandlungen in Osteuropa, im Mittel- und Osteuropa sind nach wie vor in vollem Gang, im gesellschaftlichen, sozialen, aber auch politischen Bereich. Selbst die Staatenbildung in Osteuropa ist heute noch nicht abgeschlossen, wenn wir gerade in den südosteuropäischen Raum auf den Balkan blicken. Und insofern kann man weiterhin nur von einer vorläufigen Analyse sprechen. Analysen sind immer vorläufig.
Als 1989 dann der Eiserne Vorhang fiel, da waren die Erwartungen ja groß. Können Sie uns beschreiben, welche Träume die Menschen damals hatten? Ich erinnere an das Bild der blühenden Landschaften, das der Bundeskanzler Helmut Kohl versprach.
Das waren Träume ganz unterschiedlicher Art. Zum einen war das der große Traum von der Freiheit, von einem individuellen, selbstbestimmten Leben, in dem man sagen kann, was man will, in dem man reisen kann, wie man will, in dem man einen Beruf ausüben kann, den man möchte. Und all diese Optionen waren unter den Bedingungen des Kommunismus nur oder nur zum Teil gegeben. Dann war da der große Traum natürlich auch von mehr Wohlstand für den Einzelnen, für die Familie. Und das ist das, was Helmut Kohl mit seinem Wort von den blühenden Landschaften ja auch in Aussicht stellte. Wenn man genauer auf diese Träume guckt, dann muss man sagen, dass diese Träume ganz unterschiedlich in Erfüllung gegangen sind. Sowohl der Traum von der Freiheit als auch der Traum vom Wohlstand.
Welche Unterschiede sind die zwischen damals und heute konkret?
Also wenn Sie das regional differenzieren wollen, dann muss man sagen, dass der Traum von der Freiheit in Russland und insbesondere in Weißrussland natürlich keinesfalls so weit gekommen ist, wie in denjenigen Staaten, die im Jahr 2004, davor oder danach, den Weg in die Europäische Union genommen haben und wo das demokratisch-parlamentarische System sehr gut funktioniert, wo man sich artikulieren kann, wo es keine Einschränkungen in der Berufswahl gibt. Also ich denke da an Polen, an die baltischen Staaten, andere Beispiele mehr könnte man nennen. Aber auch hier ist der Traum von der Freiheit nicht ganz uneingeschränkt realisiert worden. Wenn ich auf ein anderes Beispiel verweisen darf, das ist die jüngste Entwicklung in Ungarn, wo politische Freiheitsrechte beschränkt werden, dass die Möglichkeit der politischen Partizipation. Es ist also auch innerhalb des Raumes der Europäischen Union ein sehr differenziertes Bild zu zeigen.
Sie haben in Ihrem Vortrag auch 3 Fallbeispiele genannt und haben anhand dieser 3 Fallbeispiele auch die Veränderungen, auch die politischen Rahmenbedingungen und die Veränderungen darin auch erklärt. Sie nannten, glaube ich, Russland, Lettland und Polen. Wie unterscheiden sich diese Staaten? Ja. Anders gefragt, wie unterscheiden sich die Veränderungen in diesen Staaten?
Die Veränderungen in den Staaten unterscheiden sich in der grundsätzlichen politischen Orientierung einerseits. Sie unterscheiden sich auch in der Möglichkeit, in der einzelne Mitglieder der Gesellschaft haben, an Wohlstand zu partizipieren. Sie unterscheiden sich auch an der Stärke der Zivilgesellschaft in den jeweiligen Ländern. Die ist in Polen ungleich stärker ausgeprägt als in Russland. Und sie unterscheiden sich auch in ihren jeweiligen Positionen, die die Kirchen im jeweiligen Leben des Landes einnehmen.
Und da wird mit Sicherheit in Polen die Rolle der Kirche wohl am stärksten bewertet, zu bewerten sein, durch den Einfluss des polnischen Papstes vor der Wende.
Das ist in der Landurée sicher richtig. Die Kirche in Polen ist sehr gestärkt durch Johannes Paul II. Immer noch eine sehr starke Kirche unter den katholischen Kirchen in Mittel- und Osteuropa. Aber in Russland gewinnt durch eine zunehmende Stärke der orthodoxen Kirche, gerade auch in Verbindung mit dem Staat, auch in ihrer politischen Funktion, Kirche da eine Bedeutung, die sie unter den Bedingungen des Kommunismus nicht haben konnte und die eigentlich auch keiner wieder so erwartet hat. Wenn wir das Fallbeispiel Lettland nehmen, dann ist das ein Beispiel, wo ich sagen würde, dass traditionell auch schon in der Zwischenkriegszeit, also vor der kommunistischen Zeit, die Position der Kirchen nicht sehr stark gewesen ist. Das betrifft die protestantischen Kirchen, aber auch die katholische Kirche und auch nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, das ein weitgehend säkularisiertes Land ist.
Ein Schreckgespenst hier in Westeuropa ist ja immer noch die Möglichkeit, dass die ehemaligen Ostblockstaaten wieder kommunistisch werden könnten. Trifft dies zu? Könnte das eine Möglichkeit sein oder sehen Sie das als Utopie?
Nein, das ist überhaupt gar keine Möglichkeit mehr. Also der Kommunismus als Ideologie oder auch als staatenorganisierendes System ist weltgeschichtlich, aber insbesondere in Europa, keine Option mehr. Das gibt es in keinem Modell mehr. Das, was die größere Gefahr ist, dass die parlamentarisch-demokratischen Systeme, die wir haben, zu einer Form des Autoritarismus neigen, also nur zu scheindemokratischen Systemen werden, die dann aber nicht mehr als kommunistisch bezeichnet werden können, sondern eher in die Richtung von Diktaturen gerückt werden können. Ein Beispiel dafür ist die Entwicklung in Weißrussland. Ein Beispiel dafür sind aber auch bestimmte Tendenzen, die sich in der Ukraine beobachten lassen. Das alles hat aber nichts mit einem kommunistischen, quasi kommunistischen System zu tun. Auch die kommunistischen Parteien, die es in den Ländern zum Teil noch gibt, sehen das nicht mehr ernsthaft als Option.
Wie ist Ihre persönliche Prognose? Wie sieht die Entwicklung weiterhin in den Oststaaten aus?
Ich bin der Meinung, dass die Differenzierung im Bereich von Wohlstand weitergehen wird und dass wir also auch weiterhin mit scharfen Gegensätzen im Bereich der Gesellschaft, was Wohlstand, Verteilung von Reichtum, Ökonomie, Recht an Arbeit, Partizipation im Arbeitsprozess, dass wir davon weiter werden ausgehen müssen, dass aber à la longue sich die Staaten Mittel- und Osteuropas sehr gut in den europäischen Kontext integrieren werden, auch in die Europäische Union. Und ich bin darüber hinaus dezidiert der Meinung, dass alle Staaten Osteuropas ein Recht haben, mit ihren Gesellschaften auf Teilhabe an der Europäischen Union, dass man mit ihnen Gespräche eintreten muss, um dann zu sehen, wie das verläuft, wenn man sich den Werten und Kriterien der Europäischen Union annimmt. Das gilt für die Ukraine, das gilt in einer längeren Perspektive, aber sicher auch für Weißrussland.
Also es gilt, die Kommunikation zu verbessern zwischen West- und Osteuropa. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch, Professor Dr. Jan Kusper, Osteuropa-Historiker an der Universität zu Mainz. Ich danke Ihnen.
Sehr gerne.
Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Der 17. internationale Kongress bei Renovabis ist zu Ende und in Freising auf dem Domberg, da wo Renovabis seine Zentrale hat, da können Besucher jetzt eine neue Ikone bestaunen. Und was es damit auf sich hat, das möchte ich jetzt mit Hildegard Rall besprechen. Hildegard Rall ist Hobby-Ikonenmalerin. Sie hat diese Ikone gemalt und sie habe ich jetzt am Telefon. Ich begrüße Sie, Frau Rall.
Grüß Gott, Herr Klopp.
Ich lese mal kurz vor, was in Wikipedia über Ikonen steht. Da steht, Ikonen sind Kultus- und Heiligenbilder der Ostkirchen, besonders der orthodoxen Kirchen des byzantinischen Ritus. Und da steht weiterhin, die meist auf Holz gemalten Bilder sind kirchlich geweiht und haben für die Theologie der Ostkirchen eine sehr große Bedeutung. Und jetzt kommt's, der Zweck der Ikonen ist, Ehrfurcht zu erwecken und eine existenzielle Verbindung zwischen dem Betrachter und dem Dargestellten zu sein. Trifft das zu?
Ja, das würde ich sagen. Das trifft zu. Es ist natürlich für uns eine Ikone im katholischen und auch im evangelischen genauso wichtig, aber etwas anders. Bei uns sind es dann eben keine Kultbilder, nicht mit der Liturgie verbunden, aber eben Andachtsbilder.
Andachtsbilder. Und Sie haben ein solches gemalt. Renovabis hatte Sie beauftragt, eine Ikone zu malen. Wie kam es dazu?
Renovabis wollte diese Patrone Europas als Ikone und soweit ich weiß, haben die sich mit dem Ikonenmuseum Audenried in Verbindung gesetzt, ob die jemand wüssten, der eine Ikone malen würde und die haben sich dann oder haben meinen Namen genannt und so kam ich mit Renovabis in Verbindung. Wir haben dann besprochen,
was drauf sein muss. Und ich habe mich dann sehr genau erkundigt in Lexika und in allen möglichen Büchern über die Patrone Europas und habe dann den Entwurf eingeschickt bei Renovabis. Es wurde dann noch ein bisschen was verbessert und dann habe ich die Ikone für Renovabis gemalt. Mhm. Nach dem byzantinischen Stil und auch in der byzantinischen Tradition.
Aha, das heißt, auf diesem Bild, also auf der Ikone, sieht man Kyrill und Methodius, ist das korrekt?
Und den heiligen Benedikt in der Mitte.
Der heilige Benedikt steht in der Mitte?
Der steht in der Mitte und rechts und links stehen Kyrill und Method.
Und diese Ikone kann man jetzt wo genau sehen?
Das war die erste Ikone, die ich für Renovabis gemalt habe zum 10-jährigen Jubiläum. Mhm. Jetzt war das 20-jährige Jubiläum und da kamen dazu die drei Patroninnen Europas.
Aha.
Das ist Katharina von Siena, Birgitta von Schweden und Edith Stein. Und nun habe ich die Patrone noch einmal gemalt. In der Mitte auf dem Altar die Heilige Schrift und auf der anderen Seite die drei Patroninnen.
Das heißt quasi eine Ergänzung.
Ja, ja.
Und dieses Bild bzw. diese Ikone wurde dann auch vor einigen Tagen geweiht.
Ja, ja.
Jetzt müssen Sie mir mal erklären, wie man sowas malt. Sie sind ja Hobbymalerin. Sie haben vermutlich das Ganze auf Holz gemalt oder auf Leinwand oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also auf Holz gemalt. Da gibt es ja verschiedenste Techniken, die russische Technik und ich habe mal also die ganz alte byzantinische Lasurtechnik. Mache die Farben da selber nach einem ganz alten Rezept. Die besteht also aus reinem Eigelb, abgestandenem Altbier, Nelkenöl und natürlich entsprechende farbige Pigmente.
Mhm.
Und da rühre ich mir die Farben an und das ist das Rezept, mit dem er lange bevor es Ölfarbe gab,
ja,
schon gemalt hat mit der Eitembra.
Sie haben sich vorab, also schon lange bevor Sie, glaube ich, die Patrone Europas gemalt hatten, auch mal professionellen Unterricht geben lassen. Was haben Sie dabei über Ikonen erfahren und was haben Sie gelernt?
Ich habe angefangen mit der Ikonenmalerei bei Kursen vom Ikonenmuseum Audenried. Das ist in einem alten Schloss in Niederbayern. Damals wurden noch moderne Farben verwendet, Caseinfarben. Und da habe ich dann an sich die Freude gekriegt am Ikonenmalen und habe dann später die Möglichkeit gehabt, bei Professor Fischer in der Nähe von Frankfurt diese alte byzantinische traditionelle Technik, die Lasurtechnik, zu lernen.
Mhm.
Und seither beschäftige ich mich mit dieser Technik und male in jeder freien Minute, die ich habe.
Ist ja auch eine ganz besondere Beziehung, die Sie, glaube ich, zu den Ikonen haben, denn Sie selbst sind ja evangelische Christin. Also das Ganze hat ja auch so einen gewissen ökumenischen Wert, denke ich
mal. Ja, auf jeden Fall. Also die Ikonen haben mich fasziniert schon von Jugend an. Und zwar eigentlich angeregt durch die italienische frühgotische Tafelmalerei, die ja byzantinisch beeinflusst ist, von Siena und Florenz, diese alten Tafelbilder. Eigentlich durch die leuchtenden Farben hat mich das ganz besonders interessiert, hab darüber einiges gelesen und erfahren, dass es nicht Ölfarbe, sondern Eitembra ist. Und das hat mich eigentlich schon immer fasziniert. Und so kam ich dann zu den Ikonen.
Mhm. Wie würden Sie das sehen? Welche Beziehung haben Sie zu den Ikonen? Also nach der Fertigstellung eines solchen Bildes? Sie haben ja gesagt, das ist ein ganz besonderer Wert oder auch eine ganz besondere Verbindung, die Sie dann als Betrachter haben.
Ja. Also ich muss immer wieder, wenn eine Ikone fertig ist, an ein Wort denken, das, was einer der Kirchenväter einmal geäußert hat, Ikonen sind in Farbe sichtbar gemachtes Wort Gottes. Und das leuchtet mir sehr ein, oder der Satz, der gefällt mir und beeindruckt mich, aber in Farbe sichtbar gemachtes Wort. Und bei uns im Evangelischen ist ja das Wort oft so im Vordergrund und ich finde einfach, die Bilder unterstreichen und vertiefen das Wort.
Ich denke, bei Renovabis hat sich sehr über Ihren Einsatz gefreut. Und wie stark sind Sie denn verbunden mit dem Osteuropa-Hilfswerk?
Jetzt eben durch Renovabis, weil ich einfach mir sehr eindrucksvoll ist, dass man jetzt nach so und so vielen Jahren Kommunismus sozusagen eine Neumissionierung dieser Ostländer betreibt durch tätige Nächstenliebe. Und Renovabis stellt ja Geld und Beratung zur Verfügung, damit dort erstens karitativ geholfen wird und zweitens Gemeindeaufbau stattfindet und Priesterausbildung. Und das finde ich einfach ungeheuer wichtig und finde das einfach sehr schön.
Wir sind froh, dass Sie mit Renovabis auch eine schöne Verbindung pflegen und ich danke Ihnen herzlich. Abschließend möchte ich ein bisschen Werbung für Sie machen, denn wer etwas über Sie erfahren möchte, der kann auch auf Ihre Internetseite gehen und die dürfen Sie jetzt nennen. Das ist, glaube ich, Ikonenmalerin irgendwie so, ne?
Ja, oder? Ikonenmalerin.rall.de. Ich habe es im Moment jetzt gar nicht da, das Kärtchen, wo es draufsteht.
www.ikonenmalerin-rall.de.
Ja, ja.
Da können Sie mehr erfahren über Hildegard Rall. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für das Gespräch und sage zum Schluss wie immer, bitte unterstützen Sie Renovabis weiterhin mit Ihrer Spende. Nähere Informationen finden Sie selbstverständlich bei www.renovabis.de inklusive Bankverbindung und anderen wichtigen Daten. Die Menschen werden es Ihnen danken. Alle Informationen zu dieser Sendung finden Sie natürlich auch bei uns auf der Homepage unter www.domradio.de. Und damit sage ich auf Wiederhören. Am Mikrofon war Bernd Knopp.